Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen bei einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Geld und Leben. Ich freue mich, dass Sie wieder zuhören. Franz Jahn ist seit 47 Jahren im Geldgeschäft tätig. Er war bei der VKB zunächst Chef der Wohnbaufinanzierung und dann des Wertpapiergeschäfts. Er war Vertriebsleiter der Spengler Bank und anschließend 20 Jahre bei der Hypo Oberösterreich in führenden Funktionen tätig. Jetzt ist er Pensionsempfänger, aber nicht in Pension und ist als Unternehmensberater tätig und seine Hauptaufgabe ist es, als Experte sein Wissen in eigenen Finanzbildungsseminaren weiterzugeben. Heute reden wir darüber, was man beim Einstieg in die Geldanlage abseits des Sparbuchs wissen muss. Herzlich willkommen, Herr Jahn.
Danke für die Einladung, Herr Mascher. Gerne bin ich heute da und freue mich, über die Themen zum Geldanlegen sprechen zu können.
Gut, fangen wir gleich an, Herr Jahn. Finanzbildung ist die Grundlage für gute Geldanlage. Wie gut ist es denn um die Finanzbildung der Österreicherinnen und Österreicher bestellt?
Das ist ein heikles Thema in Österreich. Finanzbildung ist zwar sehr, sehr wichtig und wird von allen Menschen, mit denen ich spreche, als besonders bedeutend eingeschätzt. Aber in Österreich gibt es einen erheblichen Bedarf, was Finanzbildung anbelangt. Sowohl bei der Jugend als auch bei den Erwachsenen.
Sie bieten ja Seminare an für Finanzbildung. Sie bieten das Firmen an, die da ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einladen können. Was wollen denn die Ihre Besucherinnen und Besucher von Ihnen am häufigsten wissen?
Ja, ich biete Schulungen an zum Thema Finanzbildung. Das sind Vorträge und Workshops unter dem Motto Finanzen und Wirtschaft einfach besser verstehen. Mir ist es ein Anliegen, ich habe das auch als Lektor in der FH in Krems mitbekommen, dass es ganz wichtig ist, in einfach verständlichen Worten Finanzthemen zu publizieren und bekannt zu machen. Und ich biete es Unternehmen an, die für ihre Mitarbeiter etwas Gutes tun wollen, auch für ihre finanzielle Gesundheit. Ich möchte einen Vergleich anstreben, und zwar, es gibt ja Unternehmen, die für ihre Mitarbeiter gesundheitsbildende Seminare und Schulungen anbieten, wie zum Beispiel Lauftrainings oder Yoga-Seminare. Aber für die finanzielle Gesundheit gibt es kein Angebot. Und ich glaube aber, dass Mitarbeiter, die auch finanziell gesund sind, also die den Kopf bei der Sache haben, bei der Arbeit haben und auch das Thema Wirtschaft und Finanzen besser verstehen, auch für Unternehmen wichtige, gute Mitarbeiter sind, die einfach einen Rundumverständnis auch für die Wirtschaft haben. Und da biete ich Workshops an und Vorträge, die Unternehmer für die Mitarbeiter im Rahmen der freiwilligen Mitarbeiterausbildung mit mir vereinbaren können. Und bei diesen Workshops und Vorträgen kommt es ganz heftig zu Fragen, zu Fragestellungen, wie denn die Wirtschaft funktioniert, wie die Zinsen, warum Zinsen steigen, warum Zinsen fallen, warum die Banken Zinsen erhöhen, bei den Krediten und bei den Sparanlagen Zinsen senken. All das sind Fragen, die dort diskutiert werden und wo das Verständnis geschaffen wird dafür, wie die Wirtschaft funktioniert.
Mhm. Wenn man sich einmal entschließt, zum Beispiel abseits des Sparbuchs anzusparen und zum Beispiel in Aktien oder Anleihen Wertpapiere anzulegen, welche grundsätzlichen Überlegungen sollte man hier anstellen, bevor man das macht?
Da geht es vor allem darum, dass man zuerst einmal überlegt, für welchen Zweck will ich Geld ansparen oder anlegen. Also da mal die Bedarfsermittlung machen, die Anlagezeitraum definieren, die Betragshöhe definieren und auch für welchen Zweck und welches Ziel das Geld veranlagt werden soll. Also bevor man da einen Tipp gibt, wie man Geld veranlagen soll, ist einmal die Klärung der persönlichen Voraussetzungen ganz besonders wichtig. Und erst dann kann man Entscheidungen treffen, wie man ein persönliches Portfolio strukturiert, wie man Geld anlegt und ob das dann auch das entsprechende Ziel des einzelnen Anlegers auch erreichen hilft.
Sie haben eine jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich. Worauf sparen denn die Menschen am liebsten?
Wenn es ums Sparen geht, sparen die Menschen am liebsten für Anschaffungen, die sie in unmittelbarer Zeit vorhaben oder so in den nächsten 2-3 Jahren vorhaben. Das ist das Thema Sparen mit Sparbuch oder mit verschiedenen Sparformen. Aber wenn Geld angelegt werden soll in Form von Wertpapieren, dann geht es darum, dass man auch längerfristig Vorsorge macht. Also längerfristig Vorsorge für ein längerfristiges Ziel, dass man zum Beispiel eine Wohnung kaufen möchte oder auch für die Kinder eine Wohnung oder ein Haus oder Baugrund kaufen möchte und dafür die Kinder schon längerfristig anspart oder anlegt oder auch für die eigene finanzielle Vorsorge. Es gibt viele Menschen, die kaufen Wertpapiere deshalb, damit sie später in 10, 20, 30 Jahren ein Vermögen haben, das sie dann verwenden können, auch zum Aufzehren dann im Alter, in der Pensionszeit beispielsweise.
Jetzt ist immer der erste Schritt oft der schwierigste, wenn ich beginne, in Aktien oder Anleihen anzulegen, wie viel Geld muss ich denn überhaupt zur Verfügung haben, damit ich da starten kann?
Also wenn man Geld anlegen möchte, da muss man ja unterscheiden, lege ich es in Sparguthaben an, dann kann ich es mit ein paar hundert oder ein paar tausend Euro machen. Wenn ich aber in Wertpapieren anlegen möchte, dann gibt es ja schon vernünftige Größenordnungen, die zu berücksichtigen sind. Beispielsweise, wenn ich in Aktien anlegen möchte, kann ich schon mit relativ kleinen Beträgen Aktien veranlagen. Aber um eine gute Streuung zu erreichen, nämlich Streuung heißt, Risiko zu reduzieren, nicht einzelne wenige Aktien zu kaufen, sondern ein breiteres Bouquet an Aktien, ist es sinnvoll, in Aktienfonds anzulegen. Also ein Fondskauf zahlt sich aus, ob 5.000 Euro oder ob 10.000 Euro jedenfalls. Wenn man in Einzelaktien veranlagen möchte, empfehle ich, dass man jedenfalls 10.000, 15.000 Euro bereit hat, um dann in kleinen Beträgen verschiedene Aktien zu kaufen und unter 1.000 Euro, wenn man da jetzt in wirklich in kleinen Beträgen redet, so hat es keinen Sinn, Aktien zu erwerben. Denn es ist technisch aufwendig und es ist auch von den Spesen her zu aufwendig. Also für Einzelaktienveranlagungen sollte man 15.000 Euro, 20.000 Euro verfügbar haben. Aber wenn man streuen möchte, mit kleineren Beträgen empfehle ich, Aktienfonds zu kaufen.
Ist klar. Und wie geht man das jetzt an? Wo kauft man denn die Aktien oder die Aktienfonds?
Die Aktien und Aktienfonds oder Wertpapiere generell kauft man bei der Bank. Also man geht zum Bankberater, zur Bankberaterin, lässt sich dort beraten anhand der persönlichen Präferenzen und Vorlieben, wird man dann eine Empfehlung bekommen und dann gibt man einen Auftrag zum Kauf von Anleihen oder von Aktien. Wenn man auf diese Beratung Wert legt und auf den Service der Bank auch besonderen Wert legt. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man, wenn man selber schon sehr, sehr gut informiert ist, wenn man schon ein kleiner Finanzprofi ist, ein Privater, dann kann man durchaus auch den Wertpapierkauf über eine Online-Bank, über Direktbank abwickeln. Aber das empfehle ich wirklich nur jenen, die sich wirklich auskennen, damit sie nicht nachher bereuen, was sie getan haben oder nur mangels Wissen irgendwelche Papiere kaufen, wo sie dann später merken, das ist nicht das, was sie sich vorgestellt haben.
Weil bei den Online-Banken möglicherweise auch der Ansprechpartner fehlt, wenn etwas nicht ganz so läuft. Oder ging's
ja, auch? Die Erfahrung zeigt schon, dass die Ansprechpartner dann fehlen. Wenn es Reklamationen gibt, in irgendwelchen technischen Problemen hat man Ansprechpartner, die dann auf der Hotline einem helfen, Aufträge durchzuführen. Aber Anlageberatungen bieten Online-Banken naturgemäß nicht an, sondern die als Voraussetzung, dass man selber ein Profi ist und weiß, was man kauft oder wann man kauft und wann man verkaufen sollte. Mhm. Also wenn man auf Service Wert legt, wenn man auf Know-how Wert legt, dann geht der Weg an einer Bank nicht vorbei oder einen Finanzdienstleister, das muss keine Bank sein, kann auch ein Vermögensberater sein.
Wie erkenne ich denn als Kunde, ob mein Gegenüber auf der Bank sich auch auskennt?
Das ist eine wichtige Frage. Das kenne ich dann, wenn ich selber Fachwissen habe und selber überprüfen kann, also verifizieren kann, ist das, was ich erzählt bekomme vom Bankberater, von der Beratung oder vom Vermögensberater, ist das glaubwürdig, stimmt das oder ist das etwas, was vielleicht nicht ganz stimmig ist. Aber das setzt Fachwissen voraus, setzt Finanzen-Know-how voraus. Ansonsten muss ich als Anleger alles glauben, was mir irgendjemand erzählt.
Wie kann man sich denn einen Überblick verschaffen, abgesehen davon, dass man in die Seminare kommt zu Ihnen, aber wo bekommt man das Wissen her, damit man möglicherweise auch als Sparingpartner eines Bankberaters gegenübertreten kann?
Da gibt es viele Wissensquellen. Wissensquellen sind einmal die ganz klassischen, dass man mit Bankberater, mit Vermögensberater spricht und sich da in mehreren Gesprächen Wissen aneignet und offene Fragen ganz offen stellt und auch durchaus einmal zugibt, dass man etwas nicht verstanden hat. Also wirklich nachfragen, um dann die Schlüssigkeit der Informationen auch selber für sich zu prüfen. Dann gibt es aber eine Reihe von anderen Informationsquellen. Es gibt Bücher, es gibt Zeitschriften, es gibt auch Internetplattformen, wo man sich Wissen aneignen kann. Und da gibt es eine Reihe von Informationsplattformen, die man aber auch überprüfen soll, ob das eher nur Marketinginstrumente sind oder ob da auch wirklich Fachwissen verbreitet wird, das für mich als Anleger oder für die Anleger Nutzen stiftet.
Sie haben die Bücher schon angeschnitten. Gibt es Bücher, die Sie empfehlen können, wo man sich einmal grundlegendes Wissen aneignen kann?
Ja, ich habe da selber einen Klassiker gelesen von Peter Lynch, der erfolgreiche Weg an die Börsen oder wie Börsen funktionieren. Also das ist ein Klassiker. Peter Lynch war ein Fondsmanager, ein sehr erfolgreicher, in den 90er Jahren schon. Und dieses Buch kann ich empfehlen, das ist sehr verständlich geschrieben. Aber es gibt auch Bücher von Warren Buffett zum Beispiel, einer Investorenlegende in den USA, oder auch von Andrei Kostolany, einem ehemals ungarischen Börsenlegende, der auch Bücher geschrieben hat zum Thema Geld veranlagen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Büchern und Ratgebern. Wenn man in die Buchhandlung schaut oder im Internet einmal stöbert, gibt es ganz, ganz viele Bücher.
Das ist ja das Problem, dass es sehr viele Bücher gibt, und darum ist es gut, wenn Sie da spezielle Dinge empfehlen können.
Genau.
Kostolany ist ja eine Legende,
genau,
der wirklich in den früheren Jahrzehnten auch in Linz öfters aufgetreten ist,
ja, genau,
und Vorträge gehalten hat. Ich glaube, da waren Sie ja live
dabei. Ich habe ihn selber auch kennengelernt, den Kostolany, und hat mich sehr beeindruckt, in welcher gemütlichen und ruhigen Art er über die Märkte gesprochen hat und wie er Gelassenheit vermittelt hat. Wenn man Geld anlegt, ist das nicht etwas, wo man nervös sein soll, sondern wo man gelassen sein soll. Und er hat auch den Spruch geprägt, dass, wenn man Aktien kauft von guten Unternehmen, dass man dann Schlaftabletten nehmen sollte und dann so 10, 20 Jahre später erst einmal auf sein Depotkonto schaut. Mag übertrieben sein, aber es ist sicherlich eine Botschaft, eine klare Botschaft, wenn man Aktien oder Aktienfonds kauft, dass man nicht nervös sofort jeden Tag drauf schaut, wie entwickeln sich die Kurse, sondern dass man gelassen einmal die Entwicklung abwartet.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ja, nämlich wie oft soll man sich denn sein Aktienportfolio dann anschauen? Weil hin und wieder ein Blick darauf und den Blick auf die Entwicklung der Aktie ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz verkehrt.
Nein, jedenfalls. Also der Blick auf die Aktien, es ist ganz, ganz wichtig, dass man weiß, wie entwickelt sich das Depot, wie entwickelt sich die Aktiengesellschaften. Aber es sollte nicht zum persönlichen Stress werden. Und ich kenne Beziehungen, die haben sehr gelitten darunter, dass einer der Partner Aktien gekauft hat und der andere wollte das nicht. Also das war dann ein klassisches Frühstücksgespräch, Blick in die Zeitung, Kursentwicklung, und dann war der Tag schon gelaufen, wenn die Aktienkurse nicht nach oben gegangen sind. Also das empfehle ich auf alle Fälle, nicht jeden Tag dann nervös reinzuschauen und die Kurse zu betrachten. Aber man sollte das Depotkonto, wenn man Einzelaktien hat, schon im Hinterkopf behalten und einmal schauen, wie entwickelt sich jetzt die Aktie. Auch die Zeitungen, die Wirtschaftsnachrichten zum Beispiel lesen und irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen. Welche Entwicklungen gibt es an der Wirtschaft und was hat das für Auswirkungen möglicherweise auf mein Depot? Also dieses im Hinterkopf behalten des Depots sollte man schon tun.
Kommen wir zum nächsten Punkt. Sie haben Kostolany schon angesprochen, aber es gibt viele andere berühmte Börsianer und es gibt einige Börsensprüche. Und diese Börsensprüche möchte jetzt kommen, für wie relevant sie die halten. Da gibt es zum Beispiel einen, der heißt Never catch a falling knife. Also greife nie in ein fallendes Messer. Damit ist gemeint, man soll nicht in fallende Kurse investieren. Ist das richtig?
Das ist richtig, also das ist ein klassischer Ausspruch, vor allem dann, wenn es Anleger gibt, die meinen, wenn Kurse erst einmal um 10-20% gefallen sind in einer BES oder einer schlechten Börsenentwicklung oder wenn ein Unternehmen schlechte Nachrichten publiziert hat, dass man dann gleich einmal günstig zugreifen kann. Das günstig zugreifen, das kann den Effekt haben, dass man in einem Fall das Messer greift und die Aktie vielleicht einige Tage oder Wochen später noch viel günstiger kaufen kann. Also man sollte nicht zu euphorisch oder man kann auch sagen, vielleicht zu gierig handeln und glauben, man kann es günstig kaufen, sondern es ist empfehlenswert, dass man quasi eine charttechnische Bodenbildung abwartet und einmal schaut, dreht sich der Aktienkurs wieder nach oben und dann überlegt, die Aktie kauft, auch wirklich überlegt und Analysen auch anschaut oder Wirtschaftsmeldungen liest und dann die Aktie erst kauft. Den Tiefstkurs bei Aktien, aber auch den Höchstkurs, wird man ohnehin nie erwischen. Also das ist ein Glückstreffer, daher wird man, wenn man Aktien kaufen will, ist es sinnvoll abzuwarten und nicht in das fallende Messer zu greifen.
Und den richtigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen gibt es dann wahrscheinlich auch nie, oder?
Die gibt es im Nachhinein dann. Im Nachhinein weiß man, wann man kaufen hätte sollen oder verkaufen hätte sollen. Im Vorhinein gibt es diesen Zeitpunkt nicht.
Da gibt es einen anderen Spruch, der heißt, the trend is your friend. Was bedeutet der?
Ja, der Trend ist your friend, ist auch ein sehr beliebter Spruch und auch ein aus meiner Sicht richtiger Spruch. Denn wenn Börsenentwicklungen schon längerfristig andauern, also wenn der Trend an Börsen nach oben geht und getragen wird von mehr Käufen als Verkäufen, nämlich auch der ganze Markt mehr nach oben geht, dann sollte man den Trend abwarten und mit dem Trend mitschwimmen, wenn man so will, und nicht vorzeitig nervös verkaufen und auch abwarten, bis man der Trend gedreht hat. Und wenn einmal der Trend gedreht hat, dann verkauft man dann die Aktien vielleicht um 5% oder 10% unter dem Höchstkurs, aber man hat die Entwicklung des Trends ganz gut mitverfolgen und miterleben können und nicht vorzeitig nervös zu verkaufen. Noch einmal, den Höchstkurs zum Verkaufen wird man auch da nicht erreichen, sondern irgendwann einmal in der höheren Phase der Kursentwicklung sollte man dann verkaufen.
Und ein anderer Spruch heißt, hin und her macht Taschen leer. Kann man sich schon vorstellen, was das heißt?
Ja, den Spruch, den kenne ich und den Spruch habe ich schon bei vielen Kunden erlebt, die gemeint haben, sie sind schlauer als die Profis an der Börse und die haben dann immer wieder gekauft und verkauft und einige Prozent Kursentwicklungen ausnützen wollen und haben sich dann gefreut, wenn sie 3% Kursgewinn gemacht haben, aber am nächsten Tag haben sie wieder 5% Kursverluste oft gemacht. Also das ist so, wenn man eine gute Hand hat und viel Glück hat, dann kann man mit diesem kurzfristig trading-orientierten Veranlagen durchaus einmal einen Erfolg haben, aber langfristig ist es aus meiner Sicht besser. Man führt die Aktieninvestments mit einer ruhigen Hand und hat einen längerfristigen Anlagehorizont und kauft unter längerfristigen Aspekten. Also hin und her macht Taschen leer, auch natürlich in Bezug auf die Spesen, die man zu bezahlen hat.
Ist klar. Wie hoch sind denn diese Spesen?
Die Spesen, die haben eine große Bandbreite. Also wenn man jetzt einmal schaut, es gibt einmal zum einen die Bogebühr, also wo Banken dann für das Verwahren und Verwalten der Wertpapiere entsprechende Kostenersätze verlangen und die liegen zwischen 0,1% und 0,6%. Je nachdem, ob es sich um ein Papier handelt, das im Ausland oder im Inland deponiert wird. Also es gibt ja internationale Banken, die wieder etwas verrechnen dafür, für das Verwahren der Wertpapiere. Das ist einmal die Depotgebühr, wird verrechnet von dem jeweiligen Wert der Wertpapiere auf dem Depotkonto und wird in der Regel quartalsweise berechnet. Und dann gibt es die An- und Verkaufsspesen bei Aktien und bei Anleihen, auch bei Investmentfonds. Und wenn man es so anschaut, die liegen im Normalfall zwischen 0,1% oder 0,2% und auch 1,5%, je nachdem, welche Wertpapiere das es sich handelt und ob sie im Inland oder an einer Börse im Ausland gekauft oder verkauft werden. Und dann gibt es noch die Investmentfonds und die ist die Bandbreite auch zwischen 2% und 5,5% Serviceentgelt oder Ausgabeaufschlag, was in der Regel verrechnet wird. Das sind Werte gewesen, die sind bei ganz üblichen Banken oder Finanzdienstleistern berechnet. Es gibt aber auch noch quasi Diskontangebote, wo man als Anleger eben keinen Rat bekommt, keinen Service bekommt, aber dann noch etwas günstigere Spesen angeboten bekommt.
Ist klar. Wovon sollte man als Anleger auf alle Fälle die Finger lassen?
Da gibt es schon ein paar Themen, die sehr zum Berücksichtigen sind. Man soll jedenfalls die Finger lassen von Anlageformen und Finanzinstrumenten, die man selber nicht versteht. Wenn ich nicht weiß, was ich tue, dann werde ich etwas erhalten, wovon ich dann enttäuscht bin. Und da gibt es auch ein klassisches Sprichwort von amerikanischen Fondsmanager, den ich gehört habe. Risk comes from not knowing what you are doing. Also Risiken treten dann ein, wenn man was macht, wovon man keine Ahnung hat. Das ist einmal ganz, ganz wesentlich. Dann gibt es auch noch Wertpapiere oder Anlageempfehlungen, von denen sollte man ebenfalls die Finger lassen. Und zwar, wenn sehr hohe Zinssätze angeboten werden. Also hohe Zinssätze sind immer ein Zeichen vom höheren Risiko. Es gibt nichts geschenkt an den Finanzmärkten. Also höhere Zinsen sind immer mit höheren Risiken verbunden. Diese Angebote sind entweder irgendwie versteckt, verklausuliert oder ganz schlicht und einfach unseriös. Davon sollte man jedenfalls die Finger lassen.
Das ist auch ein Spruch, there's no free lunch.
Genau. There's no free lunch, es gibt an den Börsen nichts geschenkt.
Okay. Gibt es, wenn man sich über Wertpapiere informiert, gibt es da Kennzahlen, die man besonders in Betracht ziehen kann und auf die man sich etwas verlassen kann?
Es gibt eine Reihe von Kennzahlen, die man quasi als Laie, als fremdartig empfindet und die völlig unbekannt sind. Da macht es schon Sinn, dass man sich etwas mit Finanzen beschäftigt. Aber es gibt einfache Kennzahlen, die man sehr rasch auch verstehen kann. Und zwar ist es einmal die Dividendenrendite. Also das ist eine Kennzahl, die besagt, wie viel Prozent vom Aktienkurs wird in Form einer Dividende ausbezahlt. Also das ist da kommt ein Prozentwert raus und wenn heute eine Dividendenrendite von 4% angegeben wird, dann ist die Höhe der Dividende 4% vom derzeitigen Aktienkurs einer Aktiengesellschaft. Das kann man vergleichen, wenn man so will, mit einer Sparbuchverzinsung oder einer Anleiheverzinsung, aber wirklich nur den Prozentsatz, nicht das dahinterliegende Risiko. Also man darf nur den Prozentsatz vergleichen. Und da gibt es gute Beispiele. In Österreich ist so, dass zum Beispiel die Wiener, an der Wiener Börse notierte Post AG im letzten Jahr 6% Dividendenrendite verzeichnen konnte und die Erste Bank bei 4,5% etwa gelegen. Also so Dividendenrenditen zwischen 4% und sogar 8% pro Jahr sind durchaus realistisch und werden von Unternehmen, die eine gute wirtschaftliche Entwicklung haben, auch angeboten. Aber die Dividende wird nur jährlich jeweils neu entschieden und jährlich ausbezahlt. Eine gute Dividende für das vergangene Jahr heißt nicht zugleich eine gute Dividende auch für das kommende Jahr. Das hängt sehr stark vom unternehmerischen Erfolg ab. Das ist mal eine Kennzahl. Eine andere Kennzahl ist noch das Thema Kurs-Gewinn-Verhältnis.
Das wollte ich ansprechen. KGV, genau. Ja.
KGV, das ist ein bisschen eine diffizilere Betrachtung. Und zwar wird dann ausgerechnet, wie ist die Relation des Unternehmens Gewinns in Relation auch zum Aktienkurs. Und da gibt es eine Bandbreite, die von null, wenn ein Unternehmen Verlust macht, dann ist Band null. Und ein Unternehmen, das sehr viel Gewinn macht und aber einen relativ geringen Aktienkurs hat, hat dann ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4 oder von 5 oder von 6 beispielsweise. Aber da muss man sehr aufpassen, da heißt nicht, dass ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4 oder ein Verhältnis von unter 10 heißt, die Aktie ist günstig bewertet, sondern es hängt davon ab, wie das Unternehmen sich entwickelt in Zukunft. Da gibt es Unternehmen, die sind fundierte Unternehmen, wie Energieversorger zum Beispiel, die haben ein nicht sehr rasches Gewinnwachstum in den nächsten Jahren zu erwarten. Und da gibt es Unternehmen, wie zum Beispiel Technologiefirmen, die haben ein sehr hohes Gewinnwachstum zu erwarten in den nächsten Jahren. Und diese zeigen auch ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis. Also da gibt es Bandbreiten von 4 bis 30 oder 40 zum Beispiel. Ich habe mal gelesen, kurz nach Tesla mal ein Kursgewinnverhältnis von 80 gehabt. Also 80 Jahresgewinne waren im aktuellen Aktienkurs drinnen. Also das ist ein, aus meiner Sicht, zu hohe Bewertung der Aktie. Aber wenn ich mir anschaue, eine VW hat derzeit ein Kursgewinnverhältnis von 2 oder von 3. Also das Unternehmen hat derzeit einen Börsenwert von nur dem dreifachen Jahresgewinn. Also das Unternehmen ist aus normaler Sicht unterbewertet. Man muss aber dann schauen, wie schaut die Entwicklung des Unternehmens in den nächsten Jahren aus? Werden Gewinne erwirtschaftet oder drohen vielleicht Verlustjahre? Also das ist eine sehr diffizile Betrachtung dann und daher ist es dann wichtig schon, dass man, wenn man das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrachtet, schon auch über Finanzen verfügt, um zu bewerten, ist die Aktie jetzt günstig oder ist sie eher teuer bewertet?
Kann der Hausverstand das Know-how ersetzen?
Hausverstand kann das Know-how nicht ersetzen, aber er kann stark unterstützen. Wenn etwas unplausibel erscheint, wenn etwas zu rosarot dargestellt wird, etwas zu euphorisch ist, dann bitte den Hausverstand einschalten und noch einmal überprüfen und mit Leuten reden, die sich auskennen und zu hinterfragen, kann das sein, dass dieses Angebot wirklich realistisch ist. Oder auch nur hausverstandsmäßig einmal reinschauen, in die Wirtschaft hineinfühlen. Wie schaut denn momentan die Konsumlage aus? Wie stark werden Konsumgüter nachgefragt? Ist es glaubwürdig, dass Unternehmens- oder Aktienpreise so hoch sind, wenn zum Beispiel in dieser Branche ein Problem bestehen könnte? Also Hausverstand ist ganz, ganz wichtig und sollte jedenfalls mit berücksichtigt werden.
Ist klar. Noch eine abschließende Frage. Mit einem größeren Geldbetrag oder eine Ansparmöglichkeit, was würden Sie empfehlen?
Ich empfehle beides. Wenn ein größerer Betrag vorhanden ist, dann sollte man jedenfalls einen größeren Geldbetrag so veranlagen, dass er den persönlichen Vorlieben und Präferenzen dienlich ist. Also so die Anlagedauer berücksichtigen, das Anlageziel berücksichtigen, auch berücksichtigen, ob ich in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten aus dem Vermögen dann eine monatliche oder jährliche Auszahlung haben möchte, als Zuzahlung zu einer Pension zum Beispiel. Oder ob ich diese Zuzahlung für Kinder oder Enkelkinder haben möchte, um ein Studium zu finanzieren. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich beim größeren Geldbetrag über die Zukunft einmal Gedanken macht, was will ich denn mit dem Geld tun? Was kann das Geld Nutzen stiften für mich oder meine Familie? Wenn ich noch keinen größeren Geldbetrag habe oder parallel dazu Kapital habe, um anzusparen, dann empfehle ich jedenfalls noch Abklären der persönlichen Präferenzen und Risikobereitschaft, auch das Veranlagen oder das Ansparen in Aktienfonds zum Beispiel oder in gemischten Fonds, Anleihen und Aktienfonds. Damit kann man über einen längeren Zeitraum wirklich überdurchschnittliche Erträge erzielen. Und wenn man so zurückschaut, egal wo man reinschaut, in Aktienfonds, in deutsche, in amerikanische oder wenn man Literatur anschaut, so liegen die Renditen über einen längeren Zeitraum 6%, 7%, 8% pro Jahr. Und da macht es schon Sinn, dass man das Geld nicht nur am Sparbuch liegen lässt, sondern wenn man es längerfristig nicht braucht, anspart, auch auf Aktienfondsbasis mit monatlich 50 Euro oder 100 Euro oder einem Vielfachen davon. Das macht wirklich Sinn.
Herr Jahn, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre sehr interessanten Ausführungen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war ein kleiner Vorgeschmack, ein bisschen hineinschnuppern in die Welt der Geldanlage. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann lade ich Sie ein, beim OÖN Börsenspiel mitzumachen, das derzeit läuft unter nachrichten.at oder unter oon-börsenspiel.at. Danke sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören und ich hoffe, Sie sind bei der nächsten Folge von Geld und Leben wieder live dabei. Auf Wiederhören.
Danke für die Einladung.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.